Ja, liebe Geschwister, wir befinden uns im Jahr 30 auf der Zeitschiene, beginnend mit Jesu Geburt. Es ist das Jahr, in dem Entscheidendes auch passiert. So unter anderem auch die Taufe Jesu. Er geht zum Jordan, zu der Stelle, an der Johannes der Täufer wirkt. Er tauft dort zur Buße, zur Umkehr. Und auch Jesus kommt hier zu diesem Ort und bittet darum, getauft zu werden. Wir wissen, dass Johannes Jesus erkannte als den, der von Gott gesandt ist. Er weigert sich zunächst und Jesus sagt aber um der Gerechtigkeit willen, vollziehe die Taufe an und mit mir. Und das macht Johannes und wir wissen, dass dann der Geist Gottes in Form einer Taube sich auf Jesus niedergelassen hat und eine Stimme ertönte vom Himmel her, die sagte, siehe, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Ja, das war ein ganz entscheidender Schritt. Das geschah ja vor mancherlei Zeugen auch. Und es beginnt jetzt ein Weg für Jesus, der ja für uns natürlich auch von ganz entscheidender Bedeutung ist. Am nächsten oder übernächsten Tag ist Johannes mit zwei Jüngern unterwegs und begegnet auf dem Weg wiederum Jesus und er sagt zu seinen Jüngern, siehe, das ist Gottes Lamm. Und ja, die beiden schließen sich auch Jesus an. Sie haben da Johannes vertraut, diese Aussage. Und wiederum laden sie andere ein und es bildet sich eine Schar von Jüngern. Und Jesus sagt zu ihnen, ja, ihr werdet noch Größeres sehen. Ihr werdet Größeres erleben mit mir. Und es beginnt dann sein Weg durch die Lande, durch Juda und auch durch Israel und unter anderem suchte Jesus auch immer wieder Kontakt zu den Menschen. Und so lesen wir in Johannes 2, wie Jesus und seine Jünger hier in Kontakt zu Menschen kamen, wo die Begegnung doch sehr ungewöhnlich war. Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein, Und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ja, wir sehen da also Jesus und seine Jünger auf dem Weg nach Kana. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe der Heimatstadt Nazareth von Jesus. Und dort soll eine Hochzeit stattfinden, auf der sich auch die Mutter von Jesu befinden wird und die wahrscheinlich eine Verwandte oder Bekannte der Brautleute war. Und nun sind zu dieser Hochzeit wohl auch Jesus und seine Jünger eingeladen worden. Und hier wird Jesus sein erstes Wunder tun, welches seine Macht offenbaren wird und seine Herrlichkeit. Ob es Zufall war, dass dieses Wunder auf einer Hochzeitsfeier geschah? Ja, vielleicht war es Absicht Gottes, hier dieses Wunder zu vollziehen, um einfach auch eine wichtige Wahrheit auszusprechen, nämlich, dass das Christentum eigentlich eine Religion ist, die mit Freude verbunden werden kann. Während viele Religionen dieser Welt von ihren Anhängern Selbstkasteiungen, Pilgerwege, Opfer fordern, ist das im Christentum doch etwas ganz anderes. Wir dürfen hier eine Beziehung zu Gott haben, die gezeichnet ist von einer Freude, die uns Gott vermitteln will. Deswegen wollen wir über die heutige Betrachtung auch den Satz setzen: Jesus bringt Freude. Wir wollen das anhand von drei Fragen untersuchen. Wo tat Jesus sein erstes Wunder? Wie tat er es? Und wozu tat er es? Wo tat er es? Bei welcher Gelegenheit? Nun, wir haben es gehört, es war bei einer Hochzeit, auf der man fröhlich beisammen war. Für die Jünger war das vielleicht etwas Ungewöhnliches, zu so einer Festivität mit ihrem Herrn zu gehen. Manche waren ja auch geprägt von Johannes dem Täufer, haben wir gehört. Und wir wissen, Johannes der Täufer lebte ja recht asketisch, hat sich aus der Welt zurückgezogen. Er lebte von Heuschrecken und wildem Honig und predigte Buße. Jesus sagt einmal später von ihm: Johannes ist gekommen und er aß nicht und trank nicht, da sagten sie, er hat den Teufel. Des Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt. Da sagen sie, siehe, das ist ein Mensch, der ein Fresser und Weinsäufer ist, der Zöllner und Sünder Geselle. Ja, die Jünger merken, dass der Jesus doch anders ist als der Prediger in der Wüste, als Johannes der Täufer. Als später einmal die Johannes-Jünger zu Jesus kommen und ihn fragten, warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? Da antwortet er: Wie können die Hochzeitsleute Leid ertragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Er vergleicht also die Gemeinschaft seiner Jünger mit ihm mit einer Hochzeitsgesellschaft, bei der es fröhlich zugeht. Wo Jesus hinkommt, da bringt er Freude mit. Hier sei ein persönlicher Einschub gestattet. Mir begegnet immer wieder mal die Frage, ob Jesus auch mal gelacht hat. Ich bin davon überzeugt, dass er nicht mit trauriger, steifer Miene da an diesem Hochzeitsfest teilgenommen hat. Hochzeitsfeiern waren vor 2000 Jahren auch schon fröhliche Feste, Feste der Freude. Und es wurde bestimmt auch herzlich gelacht. Und ich kann mir vorstellen, dass auch Jesus da gelacht hat. So wie er auch weinen konnte. Weinen, als er die Verlorenheit der Stadt Jerusalem sah. Das wird uns explizit berichtet. Vom Lachen ist mir da eigentlich keine Stelle geläufig, aber ich denke, wir können uns das trotzdem sehr gut vorstellen. Denn Christentum ist eine Religion der Freude. Gewiss zu Beginn des Glaubensweges, da steht Traurigkeit auch. Da steht Traurigkeit über das Leben zuvor, als ich gegen den Willen Gottes gehandelt habe und ja, wie ist es aber dann, wenn ich das bereinigt habe? Was empfinde ich denn dann, wenn ich die Sünde bekannt habe und habe Vergebung erfahren, wenn Jesus als Herr des Lebens eingezogen ist? Zieht da nicht eine Freude ins Herz, die uns durchs Leben begleiten will? Könnten wir sie fragen, zum Beispiel den Gichtbrüchigen, dem man Jesus durchs Dach vor die Füße legte, dem er die Sünden vergab und das Gebrechen heilte? Oder die Samariterin am Jakobsbrunnen nach dem inhaltsschweren Seelsorgegespräch? Oder Zachäus, in dessen Haus er einkehrte, die geheilten Blinden, Besessenen, Aussätzigen. Alle würden bezeugen, ja, Jesus hat Freude in mein Leben gebracht. Und was erwartet der Apostel Paulus, der einst erbarmungslos Christen verfolgte? Was erwartet er nun von diesen Christen? Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und ich sage euch, freut euch. Das ist eine Freude, die nicht nur für glückliche Stunden und sonnige Tage uns geschenkt wird. Nein, sie will auch in dunklen und schweren Zeiten greifen, uns nicht verlassen, sondern sich gerade dann bewähren. Wie kommt es eigentlich, dass bei vielen die Meinung so vorherrscht, dass Christen eigentlich trübselig und traurig sind, dass man am besten einen Bogen um das Christentum macht? Die Frage ist, was zeigen wir der Welt? Zeigen wir der Welt, dass die Frucht des Geistes Liebe und Freude ist? Oder zeigen wir vielleicht ein gesetzliches, ein pharisäisches Verhalten? Oder sind wir denen zuzuordnen, die nach der Art der Wendehälse immer ihr Fähnlein in den Wind halten und mitziehen, wenn es der Herr verlangt, aber auch dann, wenn die Welt ruft? Wahre Christen sind fröhliche Leute, weil die Freude am Herrn ihre Stärke ist. Wer ein glückliches, erfülltes Leben haben will, der muss es so tun wie die Hochzeitsleute zu Kana. Sie luden Jesus zu sich ein, zur Feier. Und ich denke, sie haben es nicht bereut. Er hat sie erfreut, indem er ihre Einladung angenommen hat und natürlich auch durch seine Wunderhilfe, als er sie aus einer großen Verlegenheit befreit. Ob der Segen des Herrn diese Ehe dann durch ihr Leben geleitet hat, das wissen wir nicht. Die Bibel sagt darüber nichts weiter. Aber eins denke ich, das sollten wir wissen, dass bei vielen zerbrochenen und geschiedenen Ehen dies darauf zurückzuführen ist, dass man Jesus eben nicht eingeladen hat, ihm keinen Raum im eigenen Haus angeboten hat. Die Hochzeitsleute in Kanaan luden aber nicht nur den Herrn ein. Wir haben gehört, sie luden auch die Jünger ein. Jesus und seine Jünger, sie gehören zusammen. Sie bilden eine Einheit. Manch einer meint nun, Jesus will ich wohl. Was er sagt, da stehe ich voll dahinter. Aber von seinen Anhängern, da will ich nichts wissen. Da mag ich nicht mitmachen. Und das geht eben nicht. Ein Einzelkämpfer Christentum sieht der Herr eigentlich nicht vor. Und wenn ich mich nicht mehr nach der Gemeinschaft sehne mit seinen Jüngern, mit meinen Glaubensgeschwistern, dann ist meine Verbindung zu Jesus, das Verhältnis zu ihm gestört und vielleicht sogar schon zerbrochen. Ich kann nur dazu raten, diese Messlatte am Glaubensleben anzulegen. Wie ist es mit meinem Verlangen bestellt, mit anderen Gemeinschaft zu haben unter dem Herrn? Und der Herr Jesus macht ja in seiner Gemeinde Angebote. Dort soll man sich mit Geschwistern unter dem Wort treffen, einander geben, voneinander nehmen. Gemeinschaft und Lehre waren doch schon wesentliche Säulen in den Urgemeinden. Wir wollen uns der zweiten Frage zuwenden. Wie war das eigentlich, als der Herr dieses Wunder vollbrachte? Unsere Verlegenheiten sind seine Gelegenheiten. Oder wie Paulus schreibt, seine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Da ging auf der Hochzeit der Wein zu Ende. Vielleicht waren mehr Verwandte, Freunde und Bekannte gekommen, als man erwartet hatte. Das war bestimmt eine peinliche Situation. Wie wird man darüber später sprechen und spotten? Das waren vielleicht so die Gedanken der betroffenen Brautleute. Alle, die schon einmal eine Hochzeitsfeier durchgeplant haben, wissen, wie schwierig das ist, wenn man eben nicht die genaue oder zumindest ungefähre Zahl der Gäste vorher erfahren hat. Maria, die Mutter Jesu, sie sieht diese Verlegenheit und sie wendet sich an diesen ihren Sohn. Sie haben keinen Wein mehr. Die Bibel sagt nichts darüber, was in Maria vorging. Ob sie ein Wunder erwartet hat, wahrscheinlich nicht. Denn bis dahin hatte Jesus ja noch keines getan. Vielleicht hat sie erwartet, dass er mit seinen Freunden sich aufmacht und vielleicht noch irgendwo Wein dazu kauft. Egal. Sie hat erwartet, dass Jesus dieser Situation der Verlegenheit ein Ende bereitet. Eine Antwort vielleicht, beunruhige dich nicht, Mutter, ich kümmere mich darum. Doch die Antwort Jesu, sie lautet ganz anders. Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Diese Aussage klingt sehr hart. In der alten Luther-Übersetzung klingt sie sogar noch etwas härter. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Die Antwort, die Jesus gibt, will Maria und ich denke auch uns mit tiefem Ernst etwas lehren. Jesus will deutlich machen, dass Maria sich nur jetzt um den fehlenden Wein sorgt, dass er aber als Lamm Gottes einen ganz anderen Auftrag hat. Er soll die Sünde der Welt tragen und dass er auf die Stunde schaut, die kommen wird, wo er dieses Werk vollenden wird. Wir lesen in Johannes 17, Vers 1, das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Jesus hob die Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Es folgt dann Leiden, Sterben, Auferstehen. Maria soll wissen, sie kann über Jesus nicht verfügen. Er wird erst dann handeln, wenn der Vater die Stunde dafür bestimmt und auch eben im Wirken von Wundertaten ist er auch hier ausgerichtet auf den Vater. Jesus braucht und will keine Vermittlerin. Er selbst ist doch der Mittler. Gewiss war das für Maria ein schmerzliches Wort. Aber vielleicht erinnerte sie sich an das, was einst der Simeon vor 30 Jahren zu ihr gesagt hatte im Tempel, als er Maria und ihr kleines Kind sah: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Und nun sind Mutterrechte und Mutteransprüche beendet. Wie wenig hat die Kirche später den Heiland verstanden. Sie hat das ablehnende Wort überhaupt nicht begriffen, als sie Maria zur Fürsprecherin und Vermittlerin gemacht hat. Hier hat sie es einmal sein wollen und Jesus hat diesen Anspruch klar und bestimmt abgewiesen. Alle Marienverehrung und Marienanbetung ist dadurch ausgeschlossen. Gewiss ist sie ein Vorbild im Glaubensgehorsam, aber dennoch ist sie nur Frau mit allem Großen, was Frauen- und Mutterleben ausmacht. Maria hat den Herrn wohl verstanden, aber sie hat auch gemerkt, dass da nicht nur Ablehnung in seinen Worten mitschwang, und sie hoffte, dass da doch noch Hilfe kommen kann. Und deshalb wendet sie sich noch an die Diener und sagt: Was er euch sagt, das tut. Wer Hilfe braucht, der darf sich unmittelbar an den Herrn wenden. Er braucht nicht die Vermittlung. Denn Jesus ist selbst der rechte Nothelfer. Und die Stunde ist nun gekommen, dass der Gottessohn der Welt zeigt, dass er über alle Gewalt und Kraft verfügt, dass alle naturwissenschaftlichen Gesetze für ihn bedeutungslos sind. Er ist doch ihr Schöpfer und nicht in sie eingebunden. Da stehen nun diese großen Wasserkrüge, 6 an der Zahl, jeder fast 100 Liter. Nach jüdischer Sitte brauchte man diese Mengen Wasser, um sich nicht nur die Hände zu waschen, sondern auch Schüsseln und all das Gerät, das gebraucht wurde auf dieser Feier, zu reinigen. Und das Mahl hatte begonnen, die Krüge waren also leer. Und Jesus befiehlt nun den Dienern: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und danach ordnet er an, dass man einen Becher dem Speisemeister so als Probe reicht. Dieser ist wohl beeindruckt von der Güte, der Qualität dieses edlen Tropfens. Er ruft den Bräutigam zu sich. Jedermann gibt zuerst den guten und später den geringen Wein. Du aber hast den guten bis jetzt zurückbehalten. Da werden die Diener bestimmt dem Speisemeister gesagt haben, woher dieser Wein stammt. Dieser wiederum wird das den Brautleuten gesagt haben und diese, denke ich, wiederum den Festgästen, die bestimmt auch gestaunt haben. Große Freude wird die Menschen ergriffen haben, zumal sie erkannt haben müssten, dass sie Zeuge eines Wunders Gottes geworden waren. Aber ich denke, eins haben die damals nicht begriffen: dass man von dieser Hochzeit noch Jahrtausende später reden würde, unter allen Völkern, in allen Sprachen, wie gut es doch war, dass sie Jesus zu dieser Hochzeitsfeier eingeladen hatten. Selbst heute und hier in Boscheln sprechen wir über die Hochzeit zu Kana. Ja, Jesus einladen und aufnehmen hat Ewigkeitswert und bringt Ewigkeitsinhalt ins Leben. Dann dürfen wir die Erfüllung dessen erleben, was schon in den Psalmen angekündigt wird, Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist. Nun bleibt noch die dritte Frage, wozu Jesus dieses Wunder tat. Nun zunächst einmal aus einem ganz offensichtlichen Grund. Er wollte den Brautleuten aus einer Verlegenheit helfen. Es war ja keine große Not, es war tatsächlich mehr eine Verlegenheit. Aber ist es nicht tröstlich zu wissen, dass man eben auch Verlegenheiten, Alltagssorgen zu Jesus bringen darf? Dass man wissen darf, er hat ein offenes Ohr für mich, da ist ihm nichts zu gering. Das Wunder zu Kana war natürlich in seiner Bedeutung mehr als das. Es war ein Zeichen der göttlichen Macht. Denn wir lesen, er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Es war ein Verwandlungswunder. Er verwandelte Wasser in Wein. Aber was ist das? Gemessen an den Verwandlungswundern, die er bewirken wird, von Kana bis heute, nämlich das Verwandeln von armen, unglücklichen Menschen in Gotteskinder, das Verwandeln von Friedlosen ohne Trost und Halt in Menschen des Friedens, der Freude und der Kraft. Wer hätte je geglaubt, dass aus Saulus von Tarsus je ein Apostel Paulus werden würde, der nach seiner ersten Begegnung mit diesem Christus zitternd gestand, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und später über diese Verwandlung aus eigener Erfahrung das Wort sagte, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Nicht bei jedem ist so eine Umwandlung in seinem Leben erfolgt, so gravierend wie bei Paulus. Aber müssen wir nicht auch über das Wunder staunen, das Jesus an uns, an dir und mir getan hat? Und da meinen manche Zeitgenossen, dass solche Wunder wie das zu Kana nicht oder nicht so geschehen sein kann. Aber was ist das gemessen an der Wiedergeburt eines verlorenen Menschen, der wir alle waren, als wir Christus noch nicht gehörten? Was ist denn schwerer zu verwandeln als ein menschliches Herz? Wir sollten ihm danken, dem Herrn der Herrlichkeit, der uns anstelle des Wassers eigener, vergeblicher Reinigungsversuche unter dem Gesetz den Freudenwein des Evangeliums schenkte, und das in göttlicher Fülle. Amen.